Der Märchen-Schrottcast.
Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen.
Eine unwissenschaftliche Analyse.
Mit Maria und Felix.
Diesmal den kürzeren gezogen, die sieben Häschen. Nach dem Tod des Osterhasen führen seine sieben Hasenkinder ein Wettrennen durch, um seine Nachfolger zu finden. Die ersten sechs von ihnen scheitern, jeder auf seine eigene Art. Das siebte und jüngste Kind schafft die gestellte Aufgabe überraschend und wird der neue Osterhase.
Ja, ich glaube, so eine kurze Einleitung hatten wir noch nie. Das waren die sieben Häschen von Haktes Hollriede, was ein Pseudonym für Greta Brackenhoff ist. Die genau. Ich ehrlich gesagt auch nicht kenne, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, also ich muss zugeben, wir arbeiten in dieser Folge ein bisschen meine Kindheit auf, weil ich diese Geschichte ewig lange mit mir rumgetragen habe in Erinnerung und nicht wusste, woher die, also ich wusste, die ist aus irgendeinem Ostergeschichtenband, aber ich habe den nicht mehr gefunden und jetzt eben vor kurzer Zeit habe ich ihn gefunden und dachte, das würde sich ja prima eignen für eine Sonder-Osterfolge von unserem Podcast.
Absolut.
Genau. Wir haben leider nicht viel rausgefunden über Haktes Hollriede bzw. Greta Brackenhoff. Nur, dass sie einen Sohn hat, der sich auch schriftstellerisch, künstlerisch betätigt. Aber viel mehr haben wir über sie. Sie war auch Lehrerin, was man in der Geschichte, finde ich, manchmal ein bisschen merkt. Mhm. Oder?
Ja.
Aber sag du doch erstmal, wie du die Geschichte fandest.
Darauf kommen wir gleich gerne zu sprechen. Ich wollte vielleicht noch mal kurz vorschieben, weil wir haben ja angekündigt, dass wir uns mit nicht ganz klassischen Märchen unter anderem beschäftigen wollen in dieser Staffel. Aber, also ist das überhaupt ein klassisches Märchen?
Naja, nein, es ist kein richtiges Märchen, aber also Haktes Hollriede hat wohl auch Märchen geschrieben. Aber, das, also ich finde, man kann aber schon sagen, es hat Anleihen von Märchen. Also
ja. Erstmal
so eine problematische Ausgangsposition, ein Problem, was gelöst werden muss und dann halt auch, ja, dieses generationenübergreifende hat man ja auch oft in Märchen zum Beispiel, ne? Und das halt einfach so Scheitern auf dem Weg auch dazu gehört und so. Also so ein paar Aspekte sind auf jeden Fall dabei und es ist halt auch irgendwie von der Sprache und von den Figuren her und so erinnert es mich schon auch sehr an Märchen.
Ja. Und was mich auch sehr daran erinnert, ist dieses etwas Repetitive in der Geschichte. Also, dass man so einen gleichen Ablauf häufig so in Varianten durchgespielt bekommt, oder?
Genau, also die Aufgabe, die Hasen erfüllen müssen, ist ja einem bestimmten Kind ein Ei zu bringen und jeder sucht sich ein Ei aus und dann probieren das halt alle natürlich erstmal, laufen sie den gleichen Weg entlang und treffen auch immer mal wieder die gleichen Gestalten unterwegs.
Ja. Du hast mich gefragt, wie ich es empfunden habe, oder möchtest du erst noch über deine Kindheit was erzählen?
Nein.
Also ich fand es eigentlich ganz nett. Also ich finde es eigentlich wirklich eine ganz, ganz süße Geschichte. Man muss sagen, also ich habe natürlich auch ein paar Kritikpunkte, was die Geschichte angeht. Aber eigentlich ist es ganz süß. Die Message ist ja eigentlich auch ganz nett. Ist ja kann man da nichts dagegen sagen. Ich finde jetzt ehrlich gesagt, dass die Aufgaben so, die lösen sich so immer auf die denkbar platteste mögliche Idee. Also es ist jetzt nicht super kreativ, wie jetzt die Hasen scheitern, sondern es ist halt so, wie man halt denkt, dass man scheitern könnte auf dem Weg, oder?
Ja, da können wir gleich noch einzeln drauf eingehen, weil da habe ich ja auch noch was im Hinterkopf, habe ich dir ja schon erzählt. Ja.
Okay, aber nee, so hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber jetzt möchtest du uns nochmal abholen, warum wir jetzt uns mit dieser Geschichte genau beschäftigen. Also,
naja, weil Ostern ist, ganz einfach.
Nee, aber jetzt deinen persönlichen Bezug, das ist doch interessant.
Ja, also mein persönlicher Bezug war eigentlich wirklich nur, dass ich die einfach nicht aus dem Kopf gekriegt habe und irgendwie gerne wiederfinden wollte. Und welches Bild mir extrem im Gedächtnis geblieben ist aus meiner Kindheit, war vor allem das fünfte Hasenkind, das ist ein Mädchen und die spiegelt sich so mit ihrem Ei im Wasser und bewundert sich selbst und dabei fällt sie dann ins Wasser und scheitert eben deswegen, weil das Ei dann nass und futsch und im Teich bleibt.
Ja.
Und dadurch, dass ich das halt noch lange im Kopf hatte, habe ich jetzt in letzter Zeit, wo ich jetzt natürlich schon mehr Bescheid weiß über die Welt. mir darüber Gedanken gemacht, als ich die Geschichte noch nicht wieder gelesen habe, ob das vielleicht ja auch, weil es ja auch sieben Hasen sind, irgendwas mit den sieben Todsünden, beziehungsweise halt mit so Lastern, die man halt früher so gemeinhin im Kopf hatte, an schlechten Charaktereigenschaften, ob das sich übertragen lässt auf dieses Scheitern von den Hasen. Und ich habe das jetzt mal probiert, also ich kriege nicht alle unter, aber ich finde so ein bisschen ist es schon. Also wollen wir das mal ausprobieren?
Das können wir gern ausprobieren. Also ich finde auch, dass du da schon einen Punkt hast. Also du hast mich ja da so ein bisschen vorgewarnt in die Richtung, dass du da so diese Idee hast. Und mir ging es dann schon beim Lesen auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass das zu Teilen zumindest hinhauen könnte. Aber wir können ja gern mal durchgehen.
Genau, also das erste Kind, das ist schon fast am Ziel und springt dann ganz leichtmütig über eine hohe Hecke und schafft es natürlich nicht, stolpert und das Ei zerbricht. Und das ist halt eindeutig Hochmut, natürlich. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall sogar.
Jawohl.
Und das ist ja eine der sieben Todsünden, nämlich gleich auch die erste. Genau, das zweite Kind, da ist es, finde ich, nicht ganz so einfach. Also es steht zwar am Anfang hier, es war vorsichtig, Eile mit Weile und ließ sich viel Zeit. Das könnte man jetzt fast vielleicht schon als Faulheit, wenn man das unbedingt da reindeuten möchte, auslegen. Aber finde ich jetzt, oder Trägheit. Ne?
Moment, ist das nicht das zweite, das mit dem Fuchs?
Genau, das kommt dann. Also das mit dem Fuchs kommt dann. Und was siehst du da?
Die Habgier, oder?
Die Habgier, ja, habe ich auch aufgeschrieben. Entweder Feigheit oder Ignoranz oder Habgier, ja, weil sie das Ei abkaufen lässt vom Fuchs, genau. Ja, genau, aber am Anfang war halt, ist vielleicht so ein bisschen, habe ich gedacht, dass das so dahin schlendert, vielleicht auch ein bisschen das mit angedeutet sogar. Aber sonst sehe ich nämlich Trägheit nirgendwo, muss ich sagen. Gut, das dritte Häschen, da sind wir uns wahrscheinlich, weiß ich, sehen wir uns da, finden wir da was?
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was gefunden. Neid vielleicht, oder? Am ehesten.
Also der möchte am Ende sich vor den Hunden verstecken, was ja schon Feigheit sein könnte, oder? Dass er sich nicht an den Hunden vorbeitraut. Also er ist fast am Ziel und das ist das Haus des Försters, das Ziel.
Ja.
Und da sind zwei Hunde und er will sich dann erstmal verstecken. Und weil er nicht weiß, was er mit dem Ei in der Zeit machen soll, vertraut er sein Ei den beiden Krähen an, die ihm das natürlich dann nicht wiedergeben. Und
genau, und deswegen dachte ich, dass es Neid ist, weil die Krähen halt das Ei wollen. Weil die neidisch.
Also die Krähen sind neidisch dann. Okay, ich hätte immer gesagt, dass das Hasen.
Ja, ja, wenn es sich nur auf den Hasen beziehen muss, dann hättest du recht, dann wäre es wahrscheinlich eher am ehesten Feigheit vielleicht. Also wobei.
Feigheit. Oder.
Wobei das ja eigentlich ist, Feigheit, das gehört zur Faulheit dazu.
Genau, ja. Aber okay, das ist vielleicht jetzt auch weit hergeholt. Ein bisschen ist es ja auch, also die Lehre, die dort in der Geschichte steht, aber da will ich später auch nochmal dazu kommen, ist ja, dass man anderen nichts dass man sich nicht auf andere verlassen sollte. So. Aber wie gesagt, da kommen wir noch zu. Jetzt kommt das vierte Häschen. Das ist auf jeden Fall dann ja so dieses Ira, also Zorn, Jähzorn, Wut, Rachsucht, weil die streiten ja, wenn man das jetzt auf die Todsünden münzt, oder?
Ja.
Also das trifft halt einen anderen Hasen und dann streiten sie sich und dabei geht das Ei zu Bruch.
Ja.
Das fünfte, das ist dann eindeutig das, was ich gesagt habe, mit dem im Wasser spiegeln, also Eitelkeit, Stolz.
Ja.
Genau. Und das sechste Häschen, das ist dann die Völlerei, die Gefräßigkeit, weil das schafft es nämlich nicht, das Ei heile anzubringen, weil es mit dem Eichhörnchen zusammen sich über das Ei hermacht.
Ja.
Und das siebte Häschen, das kann man natürlich nicht zuordnen, deswegen können die sieben Todsünden gar nicht alle erfüllt
werden. So ist es, ja.
Nur sechs Häschen nicht schaffen und das siebte es ja schafft.
Ja, ja. Aber trotzdem finde ich, hast du deinen Punkt, dass das irgendwie ein bisschen zu, inspiriert zu sein scheint. Also gerade nachdem es ja auch dann die ersten ein, zwei auf jeden Fall schon irgendwie sich da arg treffen, finde ich das jetzt nicht ganz abwegig, dass das da vielleicht auch wirklich eingeflossen ist als Idee.
Ja, und beim siebten finde ich aber, dass man ihm fast schon unterstellen kann, dass er ein bisschen ein Streber ist.
Mhm. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen eine Moral angeteasert. Ich sehe auch tatsächlich noch oder ich hatte es erinnert an dieses Zitat, das du ja vielleicht auch kennst, das man so aus so Beratungskontexten kennt, von einem Lothar M. Seiwert. Der hat, glaube ich, Wirtschaft in Marburg studiert oder sowas. Und das Zitat, das man immer so kennt, heißt: Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und das ist eine Adaption von einem japanischen Zitat, das heißt: Wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Ja, das habe ich so ein bisschen da auch drin gesehen, weil es ja auch so schon das letzte Häschen, der macht halt einfach so alles in Ruhe, bedächtig, langsam, jetzt nicht. Eigentlich geht es ja schon auch darum, wer das jetzt quasi am schnellsten schafft, aber er ist ja auch der, der sich am meisten Zeit nimmt, oder?
Ja, die Frage ist auch, ob er schon Tipps bekommen hat, ob er das mitbekommen hat von den Geschwistern, dass der Fuchs hinterlistig ist und die Krähen und so,
Ja.
dass er quasi deswegen nicht so auf die Reihen fällt, könnte ja auch sein. Und das ist ja auch was, was in Familien oft der Fall ist, würde ich sagen, dass das erste Kind ja eh alles sich freikämpfen muss und ausprobieren und dass die Jüngeren dann auch sich da viel abgucken können
Ja.
schon. Zum Stichwort Moral kann ich noch sagen, dass ich halt die Mutter auch sehr, also es ist schon, man merkt, dass die Autorin 1973 gestorben ist. Und in der Zeit vorher, wo es sehr verhaftet war, finde ich jedenfalls.
Findest du, warum?
Ja, naja, also am schlimmsten fand ich natürlich bei dem Kind, was das Ei gegessen hat, als es dann nach Hause kommt und erst nicht so richtig mit der Sprache rausrückt und dann sagt sie Mund auf und Zunge raus und als dann die Zunge braun ist, gibt sie eine Ohrfeige.
Oh, okay, das habe ich ehrlich gesagt überlesen.
Ja, ich hab das auch überlesen, als ich es vorgelesen habe, weil ich auch in dem Moment nicht so die Kapazität hatte, da näher zu erklären. Und dann dachte ich, okay, dann lasse ich es einfach mal weg. Aber ich fand dieses Mund auf und Zunge raus auch schon übergriffig, also
Das
zu
ist super
übergriffig für
übergriffen, ja.
meine Gefühle.
Finde ich auch.
Und das war ja gang und gäbe früher. Also das ist ja, also man hätte sich vielleicht manchmal noch über die Ohrfeige so ein bisschen, aber selbst das war ja egal. Aber ich sag mal, das Mund auf und Zunge raus war ja zu der Zeit völlig harmlos.
Ja, klar.
Und das, finde ich, stößt einem heute schon auch auf. Und auch, ja, also einmal natürlich auch dieses, so geht's, wenn man sich auf andere Leute verlässt, finde ich auch eine schwierige Botschaft, ehrlich gesagt. Also ich persönlich bin ja von Haus aus oder vielleicht auch von Erziehung aus ein sehr, sehr misstrauischer Mensch. Aber ich möchte das eigentlich meinem Kind nicht ganz so vermitteln, so
Ja.
wie ich das selbst empfinde.
Ja, absolut. Also wenn man das jetzt auch so als alleinige Moral stehen lassen würde, fände ich es auch echt schwierig.
Und dann könnte ich noch länger jetzt oder möchte ich noch länger auf ein Thema eingehen, was halt auch diese Mutter betrifft. Also als dann das Kind heimkommt, was sich da im Wasser gespiegelt hat, da sagt sie dann, hoffentlich hat dir das kalte Wasser auch gleichzeitig deine Eitelkeit abgewaschen. Und generell finde ich halt, diese Mutter hat, also anders gesagt, ich finde das Thema Trösten generell in der Erziehung bislang auch bis heute ziemlich unterschätzt, ehrlich gesagt. Und in der Geschichte findet es ja eigentlich so gut wie gar nicht statt. Und wenn man halt denkt, das sind jetzt deine Kinder und jedes scheitert, irgendwie würde man doch erstmal versuchen, das ein bisschen aufzubauen und vielleicht was zu betonen, was es trotzdem gut gemacht hat oder so. Aber das kommt jetzt da halt auch gar nicht vor. Und wie empfindest du das denn? Also würdest du sagen, du bist ein guter Tröster?
Ich würde erstmal kurz zur Geschichte vielleicht nochmal sagen
Ja.
wollen, dass ich das interessant finde, dass du daran so denkst, weil ich habe es gar nicht so arg erlebt, dass die Häschen dann so traurig gewesen wären, dass sie es nicht geschafft haben. Also, und vor allem gönnen die auch sehr gut, als es das Letzte dann schafft, oder?
Ja, das stimmt. Wobei das
Das.
Letzte kommt ja schon sehr, also die sagt ja schon, von weitem hat sie gesehen, als sie es heimkommen sehen hat, dass es geschafft hat. Und ich denke, die anderen kamen ja dann schon mehr mit hängendem Kopf nach Hause. Da lief das Häschen betrübt nach Hause zur Mutter.
Aber sie
Sie.
applaudieren, glaube ich, auch dem letzten Häschen. Ich hatte das so verstanden, dass die Häschen dann da auch sehr beeindruckt sind von der Leistung des siebten Häschens und dass das dann auch da entsprechend honoriert wird. Ich guck mal kurz nach.
Moment. Bravo, bravo, riefen die Geschwister. Mhm. Genau. Und klatschten Beifall, ja.
Daraus habe ich so ein bisschen geschlossen, dass es für sie nicht so schlimm war, offenbar, dass sie es nicht geschafft haben. Weil sonst, also sie neiden es ja jetzt nicht.
Ja, aber ich denke, das ist ja ein anderer Moment einfach schon. Da hast du das ja schon halb verdaut. Wenn du jetzt nach Hause kommst mit der Nachricht, ich habe es nicht geschafft, in dem Moment möchte man ja schon für sich selber einfach den Trost haben eigentlich, oder?
Ja.
Es und hat ich sag mal...
Etwa, ja. Für mich hat das Ende so etwas überwogen, aber ja, ich meine, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, über den wir hier gerne reden können, klar.
Ja, also willst du noch was zu meiner Frage sagen?
zu deiner Frage, ob ich ein guter Tröster bin?
Ja.
Ich würde von mir hoffen, dass ich es bin.
Also ich muss sagen, ich würde es von mir nicht behaupten. Mhm. Also ich bemühe mich,
ja.
Ich versuche auch daran zu arbeiten, aber von Haus aus bin ich es, glaube ich, nicht.
Aber du bist ja auch keine Person, die jetzt so Mitleid zum Beispiel so gerne hat.
Selbst meinst du von anderen? Ja, weil ich halt eher lösungsorientiert dann bin. Wenn ich, also das musste ich auch lange lernen, dass ich unterscheiden muss zwischen Menschen, die gerade ihr Leid klagen wollen und Menschen, die eine Lösung für ihr Problem haben.
Ja,
und,
ja.
Seitdem ich das kann, ist es auch schon leichter geworden für mich, auch erstmal das im Raum zu lassen, dass einfach gerade was blöd ist, ohne direkt mit 10 Lösungsvorschlägen um die Ecke zu kommen. Aber das war zum Beispiel auch schon ein wichtiges Learning auf dem Weg, eine bessere Trösterin zu werden. Genau, ja, aber ich finde halt diese Mutter, also sie hat schon irgendwie ein Herz, aber sie hält sehr zurück. Und das ist, finde ich, so dieses, die gute Art, die man noch rauslesen konnte früher in den Erziehungen. Also weißt du, weil die einen, ich habe immer das Gefühl gehabt, so wenn man jetzt diese Post-Nazi-Zeiterziehung nimmt, da gab es halt irgendwie nur entweder richtig hart, ohne Mitleid oder Mitgefühl oder irgendwie Empathie mit dem Kind, sondern wirklich strikt und nach Regeln und so. Oder es war halt so, schon auch irgendwie, ebenso wie diese Mutter, ne?
Ja.
Schon mit Herz, aber halt trotzdem vorangestellt erstmal, also dass sie zum Beispiel sagt, ja, mein liebes Kind, wer am höchsten springt, fällt oft am härtesten.
Ja, ja.
Also immerhin sagt sie, mein liebes Kind und beugt sich mal zu ihm runter, ja? Und das war aber schon das höchste der Gefühle, habe ich manchmal das Gefühl. Also das war dann schon die beste Version, die
du erwischen konntest. Aber haben wir auch schon schlimmer in ihrem Märchen gehört?
Das stimmt natürlich. Wobei die natürlich viel älter sind nochmal.
Ja, ja, klar. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es mir deswegen im Vergleich auch gar nicht so schlimm aufgefallen, weil sie zumindest nicht gleich beleidigend wurde oder dummer Saubatz oder sowas. Keine Ahnung. Was, beim Hans oder sowas haben wir doch da sehr lange drüber gesprochen, über diese Mutter, glaube ich. Mit der Bohnenranke, weißt du noch? Und,
Ja.
Da fand ich es richtig schmerzhaft, das zu lesen. Das ging mir dann bei den Häschen im Vergleich zumindest nicht so.
Ja, was mir jetzt auch noch auffällt, ist natürlich, das eitle Kind ist natürlich auch das Mädchen.
Aha,
vielleicht habe ich auch das deswegen so lange im Kopf gehabt, dass ich ausgerechnet die, weil ich muss sagen, identifizieren hätte ich mich jetzt mit anderen auch gekonnt.
Ja.
So. Aber... Ja, ist natürlich auch bezeichnend, das Thema. Wo man ja auch sagen muss, einerseits werden Mädchen ja von klein auf auch mehr darauf getrimmt, zu sagen, jetzt machen wir dich schick und wir flechten deine Haare und wir ziehen dir ein schickes Kleid an und so. Und auf der anderen Seite ist es aber dann schlecht, wenn sie sich im Spiegel anschauen, so ungefähr.
Ja, ja, ja.
Das ist auch, finde
ich, bis heute so ein Dilemma. Aber was war es denn, was dir da so nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist? Also hat es dich wirklich beschäftigt oder war es jetzt eher die Geschichte oder die Bilder dazu? Oder?
Also die gesamte Geschichte hat mich schon, ich denke auch natürlich wieder, dass es das Kleinste geschafft hat. Ich als kleinstes Geschwisterkind war da natürlich auch wieder stolz mit und so. Aber einfach generell, ich weiß nicht, ich habe die Geschichte irgendwie mitgetragen, so als einzige aus dem Buch auch irgendwie. Genau, dann kommen wir jetzt schon zur Frage. Oder hast du noch irgendwie einen Punkt?
Nee, also ich könnte mir vorstellen, aber das würde eigentlich eher zu dem weiter vorne passen, dass wir das mit dem Trösten nochmal vertiefen, weil ich glaube, das ein bisschen auch von der Frage abhängt, was eigentlich Trost ist. Also, wie wann fühlt man sich getröstet? Und ich glaube, dass das halt sehr unterschiedlich vielleicht auch ist. Und das führt ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass für manche vielleicht es auch ein Trost ist, quasi eine Lösung zu bekommen für ein Problem. Oder sich dann zu denken, jetzt habe ich einen Ansatzpunkt weiterzumachen und dann werde ich sozusagen auch handlungsfähig und kann mein Leben besser machen. Und das kann eine Art Trost sein, weil es was sehr Praktisches ist. Und für andere ist es eben eher ein Trost, so das Mitgefühl zu spüren oder jemanden zu haben, der sich da einfühlt, Empathie zeigt, einfach einen Moment innehält und die quasi dem Schmerz auch etwas Raum gibt.
Aber ich finde gerade dieses Schmerzraum geben, das ist halt was man erstmal aushalten können muss auch.
Ja.
Und das kann ich, glaube ich, ganz schwer. Und da, also ich glaube, dass das halt immer ein Stück weit vor der Lösung stehen muss.
Glaube ich auch.
Und man muss halt sehen, wo der andere gerade steht, ob er das schon gemacht hat oder nicht, so ungefähr.
Ja.
Und ich finde halt, gerade wenn es dann so dein eigenes Kind betrifft oder halt auch einfach ja nahestehende Menschen, wenn die dann natürlich erstmal traurig sind, du willst halt helfen so und fühlst dich selber hilflos und diese Hilflosigkeit wegzuschieben und zu sagen, jetzt ist das Beste, was ich machen kann, für denjenigen da zu sein, den vielleicht in den Arm zu nehmen und einfach mit dem mal den Schmerz
Ja,
auszuhalten so,
ja.
das übersehe ich oft so. Oder das gelingt mir auch. Also ich glaube halt, ich bin dann in meiner Hilflosigkeit so gefangen, dass ich das irgendwie loswerden will und da deswegen gar nicht so bei dem anderen bin, so, weißt du? Und dann schon mit Lösungen um die Ecke kommen, bevor es überhaupt.
Aber ich kenne, also du bist da überhaupt nicht alleine. Also ich kenne das von anderen Leuten auch, die da auch so sind. Und was, glaube ich, auch wirklich ein ganz wichtiger Schritt ist, den man da zusammen erleben kann, dass man das irgendwie lernt. Da,
Ja.
wann sozusagen es Zeit für Lösungen ist und wann es vielleicht noch nicht Zeit dafür ist. Oder wann es auch einfach Zeit ist, sich da mal einen Moment Zeit zu nehmen, sich einfach erstmal einzufühlen,
Ja.
bevor man eben in die Lösung geht.
Ja, oder halt auch einfach mal zu akzeptieren, dass man vielleicht auch ein Problem nicht lösen kann oder halt,
Ja.
ja, oder nicht sofort.
Absolut, absolut. Aber okay, jetzt glaube ich, haben wir es ergründet, das Problem, oder? Dann können wir
Ja.
jetzt zur Frage gehen.
Genau, dann kommen wir mal zur Frage. Wir sind nämlich heute schnell und es wird eine kurze Osterfolge.
Wir sind schnell wie die
Dass
Hasen,
ihr
auf jeden
euch auch
Fall.
rechtzeitig auf die Eiersuche
So
begibt.
ist es.
Also, was ist deine Frage an mich?
Also, ich habe tatsächlich die Frage überlegt, obwohl wir natürlich auch über Ostern noch reden könnten. Aber nee, ich frage dich trotzdem,
Doch,
glaube ich.
doch.
Doch, doch.
Ja, okay,
Doch.
nee,
Das
machen
können
wir.
wir vielleicht am Ende nochmal kurz über
Okay.
Ostern reden. Nee, meine Frage an dich wäre eine, ich habe überlegt, ob ich dich die schon mal gefragt habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich jetzt nicht genau erinnert.
Vielleicht habe ich inzwischen eine
Vielleicht
bessere
hast du
Antwort.
eine bessere Antwort. Genau, weil wir haben ja über die sieben Todsünden gesprochen. Was du denkst, dass dein größtes, die größte Schwäche ist, vielleicht.
Oh, das wollte ich dich auch
Ja, das habe
fragen.
ich schon fast gedacht, dass das auch. Aber ich habe mir auch was überlegt, was ich antworten würde. Ist
Also
ja egal,
ich.
wir können es uns doch auch mal. Ist doch,
Ja.
das ist, wäre das erste Mal, aber warum denn nicht, dass wir die gleiche Frage haben?
Ja. Okay. Gut, dann fange ich mal an. Also darf ich mir auch mehrere aussuchen?
Ja, klar.
Also ich würde sagen, Hochmut im Sinne von. Jetzt gar nicht so Eitelkeit, sondern so eben dieses Strebertum, ne? Dass man halt dann, also Perfektionismus ist ja auch
Ja.
eine Form, finde ich, von
Ja.
Hochmut. Das auf jeden Fall. Ich finde, mir fällt gerade auf, dass Genusssucht und Gefräßigkeit. Also ich genieße schon sehr gerne, wobei ich das eigentlich überhaupt nicht als Sünde, sündhaft oder irgendwas, also das ist, finde ich, sehr veraltet als schlechte Charaktereigenschaft. Und ja, in Phasen auch schon auch Faulheit, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht, wenn es jetzt nicht sein muss, dann Finde ich, also es gibt ja so Leute, die brauchen immer was zu tun.
Ja.
Und ich kann auch gut faul sein, so, okay. Wenn es gerade ansteht, sozusagen. Ja, und sonst würde ich sagen, passt eigentlich. Also nichts, wo ich jetzt sage, es ist extrem.
Okay. Also wenn ich es jetzt beantworten, soll ich es beantworten?
Ja, gerne.
Wenn ich es jetzt anhand der Todsünden beantworten sollte, ja, würde ich sagen, wäre es bei mir auf jeden Fall Eitelkeit.
Mhm. Und in welchem Sinn auch dann? Also optisch oder...
Optisch weniger, wobei ich auch da eitler bin, als ich das meistens gerne hoffen würde, dass ich es bin.
Wobei so. Ich auch finde, das hat ja zum Beispiel auch Angela Merkel mal kurz vor Ende ihrer Kanzlerschaft mal auf die Frage gesagt, ne? Dass das ja auch irgendwie ein Stück weit gut ist. Also man will ja auch nicht stinkend und... Also man will ja den anderen auch nicht irgendwie eine Bürde sein in seinem Auftreten.
So. Ja, wobei das meine ich eigentlich jetzt gar nicht so. Also ich glaube, dass ich so ganz normal wie jeder Mensch halt dusche und sowas. Also ich glaube, nee, dass ich da weder
über noch unterdurchschnittlich bin. Dass man gut aussieht und also es ist ja auch ein bisschen, dass man das. Ich weiß nicht, meinst du, wenn du auf einer einsamen Insel wohnen würdest, würdest du dich genauso verhalten, wie wenn niemand um dich herum wäre? Wahrscheinlich.
Ehrlich gesagt nicht, und ich glaube, jeder, der das behauptet, lügt.
Ja.
Das glaube ich, dass das.
Genau, also man tut es ja schon auch für die anderen.
Stimmt. Nein, weil man es auch gar nicht trennen kann. Ich glaube, dass das ein völliges Missverständnis ist, zu glauben, dass es etwas gibt, was einen selber ausmacht, ohne dass es etwas andere, dass es andere Leute darum herum gibt. Also das macht natürlich etwas mit einer Person, dass man Teil einer Gesellschaft ist. Aber das ist, gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg.
Weil ich möchte ganz kurz noch zu dem Punkt was sagen, weil wir das auch vorhin mit den Mädchen hatten und so. Ich finde halt auch, dass das ein Stück weit auch nicht so in Verruf stehen sollte, sich, also weißt du, dass man sagt, wer jetzt gut zurechtgemacht ist oder eine Frau, die sich sehr Mühe gibt mit ihrem Äußeren oder Fingernägel oder so, das ist so gleich so tussihaft dann oft und so, dass man das halt auch wertschätzt, weil irgendwie... Das heißt ja nicht, dass sie sich nur mit sich selbst beschäftigt und sich einfach, also es kann ja auch was Schönes sein, weißt du, einfach strahlen zu wollen auf eine Art, weißt du?
Ja, absolut. Also ist es, halt, finde ich auch, ist jetzt erstmal gar nichts dagegen zu sagen. Es ist vielleicht dann, wenn es zu definierend ist in der Form davon, dass man sich dadurch von anderen abhebt, weil man überheblich wird, oder? Ja, vielleicht klar. Ist das eher gemeint.
Aber ich finde halt dieses Ding, dass du sagst, dass man halt auch jetzt bei Kindern das schon antrainiert sozusagen. Also mir passiert es schon auch, dass ich zu meiner Tochter sage, Mensch, jetzt machen wir dich schick, wenn wir uns halt irgendwie für irgendwas zurecht machen. So. Und dann denke ich so, aber warum eigentlich nicht? Wenn man auch noch einen Anlass dazu hat, dann ist es ja auch irgendwie was Schönes, dass man das auch feiert oder dass man halt, weißt du?
Ja.
Ich finde, das ist nicht unbedingt jetzt was man immer gleich so abtun sollte als, ich weiß auch nicht, nur eitel oder schlechte Eigenschaft. So.
Also mir fällt jedenfalls auf, dass es mir ganz schwer fällt, mich selber anzugucken auf Videos oder sowas. Wenn die nicht für einen bestimmten... Ja, aber wenn die inszeniert sind für einen bestimmten Zweck und so, dann kann ich das okay, weil ich dann so wirke, wie ich möchte, dass ich wirke, weißt du? Oder wo ich mir denke, das sieht jetzt so aus, wie ich möchte, dass es aussieht. Aber wenn es einfach so ist, wie ich halt bin, ohne sozusagen das Außenrum, oder du, ohne, dass es halt quasi auf einen Zweck hingemacht ist, dann halte ich es schlecht aus.
Ja, das kann ich total verstehen. Das geht mir auch voll so. Aber ich glaube, es geht wirklich fast jedem so.
Meinst du?
Auch, mir geht es schon mit der Stimme, auch wenn ich irgendwie, wenn wir was filmen, irgendwie in einem bestimmten Moment, dann möchte ich es immer wissen, dass ich nicht reinquatsche, weil wir haben so viele Videos, wo ich dann reinquatsche, wo ich dann noch im Nachhinein deswegen drunter Musik reinschneide und es stumm mache, dass ich, bevor ich das jemandem zeige, weil ich so denke, oh nee, dann quatsche ich da so blöd daher. Aber ist das Eitelkeit? Ich weiß
nicht. Ich finde schon.
Ist das nicht eigentlich mangelndes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein? Auch?
Tja, ich weiß es nicht, aber das geht doch, glaube ich, oft so ein bisschen Hand in Hand, oder? Dass man
Ja.
das so ein bisschen das Kompensieren des einen durch das andere. Ja.
Ja.
So, jetzt sind wir unerwartet deep geworden.
Macht ja nichts, macht ja
Dafür,
nichts.
dass wir nur über sieben Häschen sprechen
Hattest du
wollten.
noch eine andere schlechte Charaktereigenschaft von den sieben Todsünden anzubringen?
An mir selber, lass mich nochmal gucken, was. Wenn irgendwie man noch etwas wollen, was sagen wollte, dann wäre es eben dieses Luxuria, also Wollust im Sinne von auch also über die Stränge schlagen, das schon auch grundsätzlich nicht schlimm finden. Also halt irgendwie auch mal quasi, wenn man irgendwie feiert oder sowas, dann das in Kauf nimmt, dass es dann halt am nächsten Tag vielleicht nicht ganz so schön ist oder so.
Den Kater dahinter.
Genau, dass man das halt einfach irgendwie, dass man das halt in Kauf nimmt dafür, dass es halt dann in dem Moment nett war. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es das übermäßig ausgeprägt ist jetzt bei mir. Jo.
Dann haben wir schon. Achso, ich kann noch ganz kurz zur Geschichte was sagen, was mir noch aufgefallen ist. Weil es geht ja los mit, Moment, der Osterhase war gestorben. Und irgendwie geht es aber da gar nicht darum, ne? Also es geht einfach nur darum, seine Lücke zu füllen.
Ja.
Aber dass es jetzt sieben Waisenkinder eigentlich sind, das wird hier gar nicht näher
Das stimmt.
thematisiert. Aber ist vielleicht auch einfach der Zeit geschuldet, dass es da noch normaler war, dass so ein Vater von mehreren Kindern einfach mal weg ist dann.
Wobei ich das tatsächlich, oh, komm, jetzt gehen wir doch wieder in die Analyse rein, gell? Aber ich finde eigentlich gerade diesen Anfang finde ich irgendwie relativ starken Einstieg in die Geschichte. Weil
Der
man,
erste Satz so.
ja, überhaupt so
Ja.
mit dieser Prämisse reinzugehen, weil man dann irgendwie doch so eine Geschichte vor sich hat, wo man noch gar nicht weiß, wo sich das jetzt hin entwickelt, aber man sich denkt, das ist irgendwie eine interessante Ausgangssituation und jetzt müssen wir mal gucken, was wir da, wo das jetzt hinführen soll. Also das fand ich wirklich eigentlich einen ganz, ganz spannenden Anfang für so eine Geschichte.
Ja, ich fand auch, dass man sofort drin ist, auf jeden Fall, ne? Ja.
Na gut, dann gehen wir jetzt ins Fazit, oder?
Knüppel aus dem Sack. Das Fazit.
Fühle mich unvorbereitet fürs Fazit. Fang du mal an.
Ich finde, eigentlich finde ich, dass wir das Wesentliche gesagt haben. Es hat meine Meinung sich jetzt auch nicht geändert. Ich fand es aber interessant, mit dir jetzt über diese Todsünden nochmal zu sprechen und
Ja.
auch nochmal über
Passt ja
den
auch kirchlich zu Ostern.
absolut, passt sehr, sehr gut, auch über Trost zu sprechen, fand ich jetzt auch einen ganz spannenden Aufhänger. Also insofern finde ich durchaus, dass das jetzt doch eine gute Idee war, das jetzt mal an Ostern zu machen. Ja, kann man das vorlesen? Sag du mal.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, ich würde mir halt immer überlegen, erwähne ich die Ohrfeige oder nicht, weil das finde ich schon
Ja,
recht hart.
das ist hart, ja.
Da könnte man ja an der Stelle so ein bisschen gucken. Ich finde aber auch, wie immer, man kann Kindern auch sowas zumuten, aber man muss halt dann auch sich die Zeit nehmen, das vielleicht einzuordnen oder das zu besprechen. Ich sage nur Michel aus Lönneberger und der Schuppen. Das ist ja jetzt auch nicht so das Leichteste,
Nee, nee.
was man da so präsentieren kann.
Das ist richtig.
Genau. Und sonst ist auf jeden Fall eine nette Ostergeschichte. Sie ist halt nur schwer zu bekommen. Wir können trotzdem mal verlinken,
Ja.
aus welchem Buch ich sie habe, vielleicht am ehesten, weil ich glaube, der andere ist auch komplett vergriffen. Und vielleicht, also wir haben es jetzt aus der Bibliothek uns hier ausgeliehen. Vielleicht findet ja der ein oder andere
Ja.
es auch irgendwo, falls er es haben
Und
möchte.
vielleicht kennt es auch jemand aus der Kindheit. Das wäre ja auch
Oder
ganz
vielleicht kennt
interessant.
auch jemand andere Geschichten von Haktis Holride. Und genau, das war jetzt ein kleiner Ausflug. Und nächstes Mal wollen wir dann mal wieder einen richtigen Klassiker angehen.
Genau. Unbedingt. Zeit wird's. Ja, und ihr könnt uns wie immer schreiben bei Twitter und bei Instagram und per E-Mail. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten und eure Meinungen zu dem Märchen. Und bis dahin, wenn ihr nicht im Osternest verschollen seid, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder beim Märchenschrottcast.